Es geht ja im Jakobusbrief um Hilfe, treu zu sein unserem Herrn, einerlei, was kommen mag. Und im letzten Kapitel haben wir natürlich, wie schon gesagt, sehr wichtige solcher Hilfen. Da geht es um die Geduld und um das Ausharren der Gläubigen. Gläubige, Nachfolger Jesu Christi, brauchen sehr viel Geduld. Das Wort, das in Kapitel 5 an dieser Stelle mehrfach gebraucht wird, ist eigentlich nicht das Wort für Geduld, beziehungsweise drückt unser Wort nicht ganz das aus, was das griechische Wort zum Ausdruck bringt. Und ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass das französische Wort Patience dieses zum Ausdruck bringen würde. Ich nehme an, dass Sie unter diesem Wort genau das verstehen, was wir im Englischen unter Patience verstehen. Wir haben wahrscheinlich unser Wort aus der französischen Sprache. Es bedeutet wahrscheinlich fast genau dasselbe als im Deutschen Geduld. Aber im Griechischen haben wir hier ein Wort, das eigentlich im Grunde langer Zorn bedeutet. Und dann kann man sich fragen, wieso kommt daraus der Gedanke der Geduld? Wir haben in diesem Wort im Grundtext zwei Wörter, die zusammengestellt wurden. Das erste Wort bedeutet lange oder lang und das zweite Wort ist das Wort für Zorn, Ärger. Aber dieses Wort für Zorn ist eigentlich ein Wort, das von dem Begriff der Seele herkommt oder des inneren Gemüts. Zorn ist ja ein gewisser Drang. Es müsste nicht so sein, wir stören uns, wir sind irritiert über gewisse Dinge oder Menschen. Und da kommt ein emotionaler oder energischer Drang in uns auf. Eine gewisse Energie meldet sich, emotionale Energie. Dieser Drang ist der zentrale Gedanke, den wir hier haben. Es geht um einen Drang, der lange anhalten soll. Er soll nicht zornig sein, er soll nur lange anhalten. Er soll gerichtet sein in diesem Fall auf Jesus Christus, auf unseren Herrn, auf Gott den Vater. Aber die Hauptsache ist hier, dass wir nicht schnell nachgeben oder aufgeben, nachlassen, sondern langmütig sind. Das deutsche Wort Langmut ist hier am Platz. Obwohl das Wort Langmut eigentlich nicht langer Mut bedeutet, so können wir aber dennoch das Wort Mut hier so deuten. In der Tat hat das griechische Wort diese Bedeutung, langer Mut oder langer Drang, lange Energie. Nicht so sehr der Gedanke des dagegen sich stemmens. Geduld heißt ja also, gegen etwas ausharren. Das ist nicht hier der Gedanke. Der Gedanke ist einfach positiv, lange Mut haben, nicht sich gegen etwas stemmen. Also wollen wir dieses Kapitel lesen und betrachten. Es wird hier also um die Geduld gehen und um das Ausharren der Gläubigen. Wir haben hier in diesem Kapitel vier Teile. Zuerst haben wir drei Beweggründe für Langmut oder langen Drang, Geduld. Und zuletzt in den Versen 12 bis 18 gibt uns der Apostel Anweisungen und Unterweisungen für die, die geduldig bzw. ausharren wollen. Also zuerst die Beweggründe. In den Versen 1 bis 7 haben wir den ersten Beweggrund zur Geduld. Das heißt, das erste Motiv, warum sollten wir geduldig sein? Was heißt hier geduldig oder langmütig sein? Es heißt bei Jesus bleiben. Es heißt dabei bleiben. Es heißt treu sein im Glauben, im Vertrauen. Es heißt, dass die Liebe nicht nachlassen soll. Wir sollen dabei bleiben. Wir sollen ausharren im Glauben, in der Liebe, im Wirken für Jesus Christus, im Zeugen. Nicht aufgeben, nicht nachlassen. Warum? Erstens, weil ein Gerücht kommt über solche, die für sich selbst leben. In den Versen 1 bis 6 spricht Jakobus von einem Gerücht, das über die kommt, die nicht für Jesus leben, sondern für sich selbst. Wir aber, die Kinder Gottes, wir haben uns für Jesus Christus entschieden. Wir haben gewählt, nicht für die Welt, nicht für uns selbst zu leben, sondern für Jesus Christus. Und das bedeutet, solange wir hier auf dieser Erde sind, Verzicht. Auf gewisse Dinge werden wir verzichten müssen. Die können wir nicht haben oder genießen. Wer für diese Welt lebt, für sich selbst, der fragt nicht nach dem Willen Gottes. Er entscheidet selbst. Es braucht also Geduld oder langen Mut, lange Energie, um angesichts der vielen Menschen um uns her, die die Güter dieser Welt und die Verlockungen dieser Welt genießen, geduldig zu sein und auszuharren im Verzicht. Warum? Weil die Ernte kommt. Es bleibt nicht so, wie es sich uns heute schildert. Eines Tages hört dieses Leben auf und dann wird die Perspektive eine ganz andere sein. Gott liefert uns durch den Jakobus eine himmlische Perspektive. Hier ist ein großer Unterschied. Manchmal sind wir arm, manchmal müssen wir, auch wenn wir es gut haben, auf andere Dinge verzichten. Hören wir, was der Apostel hier sagt. In den ersten drei Versen wird das Gericht angekündigt. Übrigens, noch dieses, bevor ich lese. Die Verse 1 bis 6 setzen eigentlich den Gedanken von Kapitel 4 fort. Wenn Sie sich erinnern, das vorige Mal, als wir Kapitel 4 betrachteten, haben wir gesagt, in Kapitel 4 spricht der Apostel von unserem Verlangen. Da haben wir das Verlangen zu genießen, wir haben das Bedürfnis zu haben und wir haben das Verlangen, etwas zu sein, zu gelten. Davon sprach das ganze Kapitel 4. Obwohl das Thema sich etwas verlagert in Kapitel 5, geht es in den ersten 6 Versen immer noch um dieses Verlangen. Das heißt, es überlappen hier, überschneiden sich Kapitel 4 und Kapitel 5. In den ersten 6 Versen sagt Jakobus, es ist nicht gut, wenn man seinen Verlangen ganz nachgibt und für diese Verlangen lebt, anstatt für den Willen Gottes. Gott wird das eines Tages nicht nur tadeln, sondern richten. Und dieses Gericht wird in den Versen 1 bis 3 angekündigt. Ihr nun, ihr Reichen, im Grundtext steht hier ein wahres Wort. Ich weiß nicht, wie man das im Französischen sagt, aber wenn Sie zum Beispiel jemanden in der Ferne sehen und Sie möchten seine Aufmerksamkeit haben, dann kann man im Deutschen oder im Englischen Hey sagen. Einfach so eine Silbe. So etwas haben wir hier. Merkt euch das jetzt. Ihr Reichen, ich will eure Aufmerksamkeit. So wie man auf dem Marktplatz ausruft, Jesaja 55, die ersten Verse da. Wohlan, ihr durstig seid. Aufmerksamkeit herbeiführen oder herbeirufen, herbeiziehen. So wie man auf dem Markt ruft. Ja? Ich weiß nicht, ob hier in Frankreich auf dem Markt gerufen wird, aber manchmal in Mittelmeerländern kann das hier eine interessante Musik geben. Also, wir sind ja hier im Mittelmeerland, nicht wahr? In Jakobus 5. Also, hallo da, aufpassen, ihr Reichen. Welche Reichen? Wir müssen jetzt aufpassen. Die Bibel hat nicht die Auffassung von Reich und Arm, die heute vielerorts kursiert. Heute wird manchmal gegenübergestellt Reich und Arm. In einigen christlichen Kreisen heißt es, reich zu sein ist Sünde, arm zu sein ist Tugend. So einfach macht sich die Schrift das nicht. Abraham war reich, aber er war im Willen Gottes. Es hat andere gegeben, die waren arm, sie waren im Willen Gottes. Es waren einige, die waren arm und sie waren nicht im Willen Gottes. Und es waren einige, die waren reich und die waren nicht im Willen Gottes. Es geht nicht um das Maß an Besitz. Es geht um die Beziehung zu dieser Welt schlechthin. Und es geht um die Beziehung zu Jesus Christus. Wer regiert meine Interessen? Das ist die Frage. Wie gehe ich mit dieser Welt um? Das ist die Frage. Es wird gleich klar in diesem Text, dass Jakobus nicht alle reichen Menschen anspricht. Auch nicht alle reichen Juden in der Diaspora. Es wird gleich klar, dass er eine bestimmte Gruppe von Reichen hier anspricht. Solchen Reichen spricht er hier an, die reich geworden sind, weil sie von anderen das genommen haben, was ihnen gehörte, um es für ihre Genüsse zu gebrauchen, um für sich selbst zu leben. Es geht hier um eine gewisse Gruppe von reichen Menschen, die nicht mit ihrem Reichtum für Gott gelebt haben, sondern für sich selbst. Gibt es im Französischen eine Übersetzung der Biografie von Georg Müller? Ich hoffe, Sie haben eine gute Übersetzung. Im Deutschen haben wir eine schlechte, leider. Und ich weiß nicht, warum es bis heute noch keine bessere gibt. Das englische Buch, wer Englisch liest, sollte mal vergleichen, sodass die Gemeinde Jesu wissen kann, ob wir hier eine gute Übersetzung haben. Als mir das aufging, hat es mir sehr schade getan um die deutschen Leser. Das englische Buch hat sehr viel, das das deutsche Buch nicht hat. Vergleichen Sie mal Ihre Übersetzung. Hinten in der Biografie im Englischen hat Panton war es, der Schreiber, der Autor, hat einige Beispiele angegeben von wohlhabenden oder Geschäftsleuten, die zur Ehre Gottes mit ihrem Besitz lebten. Und da geht es immer wieder um die Frage bei einem Christen, wie viel soll ich von meinem Besitz bzw. von meinem Einkommen abgeben für die Sache des Herrn? Das ist nicht so einfach zu regeln. Es gibt verschiedene Methoden. Der eine macht das so, der andere macht das so. Nur zu sagen, den Zehnten geben, das ist noch gar nicht die Lösung. Man muss sogar wissen, von was muss man den Zehnten geben und so weiter. Aber es ist sehr interessant, diese Beispiele zu lesen, wie Männer umgegangen sind mit ihrem Besitz und wie sie abgezapft haben, um für ihren Herrn etwas auf die Seite zu legen. Ich habe von einem Mann gehört, der hat gar nicht lange gefragt, wie viel von seinem Besitz er dem Herrn geben sollte. Er hat gesagt, so und so viel behalte ich für mich und der Rest, den bekommt der Herr. Das heißt, er hat sich selbst einen Lohn gegeben. Natürlich wusste der Herr dann, wer er konnte, durfte ihn segnen, denn den ganzen Segen mit Überfluss, den bekam er. Ja. Ihm hat es dann später leid getan. Man hatte angefangen, ein bisschen mehr zurückzuhalten. Das war im Westen von Kanada. Sein Geschäft hatte sich durch das ganze Westen von Kanada verbreitet, oder natürlich über einen großen Teil. Es war ein Ofen- oder Herdgeschäft, er hat Herde hergestellt, Fabrikant. Und als er begann, etwas mehr für sich zurückzuhalten, ging das Geschäft zurück. Und dann hat er gemerkt, der Herr ist dabei, ihn zu züchtigen. Und dann hat er Buße getan und hat dann wieder neu angefangen, einfach dabei zu bleiben, wie er am Anfang mit dem Herrn angefangen hatte. Das ist eine Regelung, das heißt nicht, dass jeder das so tun muss. Letourneau, im Französischen würde man wohl sagen Letourneau, das war ein amerikanischer Geschäftsmann, der wurde so reich, dass er 90% von seinem Einkommen dem Herrn gab und 10% zurückhielt. Es geht nicht um die Frage, wie viel habe ich, sondern was ist meine Beziehung dazu. Ihr nun, ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommt, eines Tages. Jakobus sagt nicht wann. Er sagt nicht, ob es erst bei der Wiederkunft Jesu Christi geschehen wird oder schon vorher. Wenn Menschen nicht Buße tun, bevor Jesus kommt, dann natürlich wird Jesus das regeln, wenn er kommt. Mir scheint, dass Jakobus hier bereits ein Gericht andeutet, das schon in diesem Leben eintreffen wird, wenigstens ein Teil davon. Eure Reichtümer sind verfault und eure Kleider sind mottenfräßig geworden. Euer Gold und Silber ist vom Rost zerfressen und ihr Rost wird euch zum Zeugnis sein und Gift wird wie der Rost euer Fleisch fressen wie Feuer. Schätze häuftet ihr an in den letzten Tagen. Es gibt hier in meiner Übersetzung vier Wörter, Ausdrücke, die gebraucht werden, um zu zeigen, dass der Besitz, der hier angesammelt worden war, angefressen werden wird oder vergehen wird. Den ersten Ausdruck haben wir in Vers 2, verfault. Das, was faulen kann, wird faulen. Der zweite Ausdruck ist am Ende von Vers 2, mottenfräßig, wie wenn die Motten die Kleider zerfressen. Der dritte Ausdruck ist Rost. Metall wird von Rost angefressen. Das vierte Wort kann im Deutschen nicht, das heißt, der vierte Ausdruck ist der dritte. Das heißt, der dritte Ausdruck wird zweimal gebraucht. Das Wort für Rost wird zweimal gebraucht. Einmal vom Metall und einmal vom Fleisch oder vom Leib. Der Leib der Reichen wird von dem, was im Griechischen Rost heißt, zerfressen werden. Aber im Deutschen wenigstens müssen wir hier ein anderes Wort gebrauchen. Das griechische Wort wird mal für Rost gebraucht und mal für Gift. Es ist hier der Gedanke des Ätzens, des Anfressens. Wenn eine Säure etwas angreift, dann fängt es an zu fressen. Ja? Das ist der Gedanke. Wenn es Metall ist, dann ist es Metall. Wenn es Fleisch ist, dann ist es Fleisch. Wenn Metall angefressen wird von der Natur, dann sagen wir, das ist Rost. Wenn aber Fleisch angefressen wird, dann können wir von Gift oder von Säure sprechen. Aber es ist dasselbe Wort. Aber viermal wird hier von Fressen oder von Zerstörung gesprochen. Das als Hinweis. Jetzt der letzte Vers oder letzte Teil von Vers 3. Schätze häuftet ihr an in letzten Tagen. Welches Verlangen wurde hier gestillt von den Reichen? Das Verlangen zu haben. Sie wollten viel haben und haben es auf nicht legitime Weise erfüllt. Was haben sie getan? Sie haben Schätze gesammelt, wann? In den letzten Tagen. Dies ist interessant. Die Zeit, in der Jakobus spricht, ist zwischen 1 und 100 nach Christus. Das war schon letzte Zeit. Wir denken, wir leben in den letzten Tagen. Wir tun es auch. Aber nicht so, dass die anderen die Ersten waren, die sind die Letzten. Nein, ja, auch Jakobus lebte nicht in den ersten Tagen, sondern in den letzten. Wer lebte denn in den ersten? Adam und Noah und Abraham. Das waren die ersten Tage der Welt. Es geht hier nicht um, der Stichtag ist nicht die Geburt Jesu Christi, sondern die Schöpfung der Welt. Der Anfang der Welt, die ersten Tage der Weltgeschichte sind die ersten Zeiten nach der Schöpfung. Die letzten Tage der Weltgeschichte sind unsere Tage. Und die sind eingetreten, als Jesus Christus kam. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus gegen Ende der Weltgeschichte kam. Deshalb leben wir in der letzten Zeit, seit Jesus kam. Natürlich verschlimmert sich die Zeit, sodass jede Generation von Christen merkt, es ist schlimmer als zuvor, nicht wahr? Aber wir müssen vorsichtig sein und nicht denken, dass wir in unserer Zeit ganz besondere Zeichen hätten, die es nie vorher gegeben hätte. Außer zum Beispiel Israel und so weiter. Es gibt gewisse Zeichen da. Aber wir wissen immer noch nicht, wie lange es noch braucht, bis Jesus oder dauern wird, bis Jesus Christus wiederkommt. Wir denken, genau wie andere Generationen vor uns, es wird nicht mehr viele Jahre brauchen im Verhältnis zu einem Menschenalter. Und wir denken, Jesus könnte wahrscheinlich, während wir noch leben, kommen. Aber wir könnten auch sterben, wie unsere Vorfahren. Wir wissen das nicht. Die ganze Zeit ist die letzte Zeit. Allerdings gibt es, wie ich wahrscheinlich schon während der Offenbarungsbetrachtung gesagt habe, eine kurze Zeit ganz am Ende. Die nennt die Bibel das Ende. Das sind einige kurze Jahre, aber die sind wahrscheinlich noch nicht da. Aber es sieht so aus, als ob wir nicht weit davon entfernt sind. Es sieht so aus. Wir wissen es nicht. Ja. Wir wissen nicht, wie schnell die Geschichte sich bewegt. Mal galoppiert sie, wie vor einem halben Jahr. Mal steht sie still. Ja. Und es scheint, als ob sich nicht bewegt, nichts bewegt. Alles bleibt beim Alten. Das weiß nur der Herr, wie er die Geschichte bewegen lassen will. Also, Schätze häuftet ihr an in letzten Tagen. Das heißt, wir leben, seit Jesus auf die Welt kam, beziehungsweise gen Himmel fuhr, in einer Zeit, in welcher die Welt zu Ende geht. Und es geziemt sich nicht, für Menschen, seit Jesus kam, für diese Welt zu leben. Es geziemte sich für Israeliten, irdische Segnungen zu erwarten. Das war richtig. Aber seit Jesus Christus gekommen ist, müssen wir wissen um das Ende der Welt, das jede Zeit kommen kann. Und es geziemt sich jetzt nicht, Schätze zu sammeln und dieses zu betonen, den Besitz. Was immer Gott uns an Segen schenkt, muss immer jetzt in himmlischer Perspektive verwaltet werden. Ganz bewusst. Das muss immer so sein. Aber jetzt ganz besonders. Jetzt die Verse 4 bis 6. Jetzt wird das Gericht, das eben bekannt gegeben worden ist, begründet. Warum werden die Reichen gerichtet? Merkt es, der Lohn eurer Arbeiter, die eure Äcker ernteten, der von euch entzogen worden ist, das heißt der Lohn, er schreit, und die Hilferufe der Erntenden sind in die Ohren des Herrn der Heere eingegangen. Ihr pflegtet den feinen Geschmack auf der Erde, und eure Lebensweise war verschwenderisch. Ihr nährtet eure Herzen wie am Schlachttage. Ihr verurteiltet, ihr tötetet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Mit diesen Worten begründet Jakobus das Gericht, das Gott ihn hat ankünden lassen. Lassen Sie mich jetzt nur auf einige Ausdrücke eingehen. Ich kann nicht die ganzen Verse eingehend betrachten. Das Wort Schreien in der Mitte von Vers 4. Nun ist es klar, dass der Lohn, der nicht ausgezahlt wurde, schreit. Das ist klar. Geld schreit nicht. Was meint Jakobus hier, wenn der nicht ausgezahlte Lohn schreit? Wir haben etwas Ähnliches in Römer 8, wo Paulus einmal sagt, dass die Schöpfung, die Kreatur, die Tierwelt zum Beispiel, seufzt. Sie seufzt ja nicht. Wir seufzen. Auch der Heilige Geist seufzt nicht. Wir Menschen seufzen, die wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und wir stellen fest, es ist nicht so, wie es sein sollte. Paulus sagt, wir stellen fest, etwas ist mit dieser Schöpfung nicht in Ordnung. Und wir leiden darunter. Aber warum leidet die Kreatur? Ja, sie leidet, aber warum seufzt sie? Oder wie? Genauso wie hier der Lohn schreit. Das sind Ausdrücke, ähnlich wie in Jesaja 55, wo es am Schluss heißt, die Bäume klatschen in die Hände. Die Äste klatschen nicht wie die Hände. Aber hier denkt der Mensch oder veranlasst das Wort uns, reflektiv zu denken. Gott ist es, der gesehen hat, dass die Reichen ihre Arbeiter nicht bezahlt haben. Und diese Tatsache oder diese Sünde bewegt ihn, dieses Verbrechen, diese Sünde greift Gott an. Und es ist wie wenn das Geld schreien würde in seinen Ohren. Er kann das nicht ertragen, dass hier Ungerechtigkeit geschehen ist. Gott ist ein sich erbarmender Gott, ein Gott der Gerechtigkeit. Und er sieht das, wenn Ungerechtigkeit geschieht im Geschäftsleben in dieser Welt. Wir hören diesen Schrei nicht, nicht wahr? Wenn Sie morgens wieder auf die Arbeit gehen, wissen Sie, dass Ungerechtigkeit geschieht. Ich nehme an, dass Sie das fast jeden Tag merken. Es gibt sehr viel Ungerechtigkeit, hat es immer gegeben. Aber niemand hört das Schreien. Hier und da wird mal geschimpft und so weiter. Aber wir hören nicht, wie die Ungerechtigkeit selbst schreit. Aber wir Christen haben eine Offenbarung hier in der Bibel. Und die Bibel sagt uns, dass diese Taten vor Gott ein lauter Schrei sind. Und er hört. Und wir wissen, eines Tages wird Gerechtigkeit geschehen. Deshalb können wir geduldig sein, wenn wir betroffen sind. Deshalb müssen wir nicht heute alles ausbügeln wollen. Wir können verzichten. Wir können warten auf das große Gericht. Es muss nicht heute oder morgen alles geklärt werden. Das ist ein Trost. Es ist nicht leicht, aber es ist dennoch ein Trost. Gott hört dieses und es ist vor seinen Ohren wie ein Schrei. Der zweite Ausdruck, den haben wir in Vers 5. Ihr pflegtet den feinen Geschmack auf der Erde. So fängt Vers 5 an. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung ist, aber ich habe den Grundtext noch einmal studiert und dies ist offensichtlich der Sinn. Es geht um das Pflegen von Feingeschmack. Heißt dieses, sagt Jakobus, dass wir nicht sensibel sein sollen im Schmecken. Darf es uns nicht schmecken, ist das Sünde, wenn uns etwas gut schmeckt. Und wenn wir wählen dürfen von dem, was auf dem Tisch ist, zwischen dem, das uns besser schmeckt und dem, was uns nicht so gut schmeckt, ist das Sünde. Nicht an und für sich. Es kann mal Sünde sein. Es hängt von Zeichen ab, in welchem das geschieht. Manchmal ist es Sünde. Aber nicht die Sache selbst, nicht der Feingeschmack selbst ist Sünde. Es ist nicht Sünde, wenn man Tücher oder Stoffe wählt, die einem für ästhetisch vorkommen. Oder wenn man das Haus so einrichtet, dass ein gewisser Feingeschmack zur Geltung kommt. Aber wenn man jetzt die Aufmerksamkeit oder wenn man jetzt Gott aus dem Blickfeld verliert und für diese Dinge lebt, die Aufmerksamkeit wird diesen Dingen gewidmet, das Bibellesen kommt zu Gott, das Gebetsleben leidet, meine Gedanken leben dort, so dass wenn man im Gottesdienst ist, denkt man immer noch an das. Ja? Oder der Gottesdienst hat aufgehört und sofort gravitieren wie ein Magnet die Gedanken wieder hin zu diesen weltlichen Dingen. Die Frage ist, wo lebt meine Seele? Jakobus wirft diesen Leuten vor, ihr Leben hat sich gedreht um den Geschmack. Hier haben wir das Verlangen zu genießen. Vorhin das Verlangen zu haben. Sie haben wollen, um genießen zu können. Vorsicht, warum kaufe ich? Kaufe ich das, was mir schmeckt, weil ich Freude habe vor Gott? Können wir wie die Israeliten das, was uns schmeckt, als ein Opfer entgegennehmen. Man durfte ja das, was man zur Stiftshütte brachte, manchmal selbst essen. Aber erst musste es Gott hingebracht werden. Deshalb beten wir vor dem Essen. Wir sagen, Herr, diese Gaben kommen aus deiner Hand. Wir nehmen sie an aus deiner Hand, dass sie uns schmecken dürfen. Das ist eine Gabe von dir. Mit anderen Worten, wir lassen es uns schmecken vor dem Angesicht Gottes. Wir sind in seinem Bilde geschaffen. Er hat uns mit einem Schmecker geschaffen. Und jetzt ist dies eine Art Gottesdienst. In einem Buch, ich glaube es ist Ben-Hur, wird erzählt, Ben-Hur geht durch einen Park in Antiochien, glaube ich, und sieht, wie Pärchen dort flirten, sexuell mit sie betätigt sind. Aber sie tun das bei einem Gottesgestalt. Das war für mich interessant. Das heißt, sie haben ihre sexuelle Liebe einem Gott geopfert. Die Heiden tun das und die Christen dürfen dasselbe vor ihrem Gott tun. Es ist nicht verkehrt, den Genuss zu pflegen, aber im Dienste Gottes, als eine Form der Anbetung. Aber umgekehrt, wenn Gott es will, dass ich verzichten soll, dann muss ich genauso bereit sein zu verzichten und bereit sein, einmal das zu essen, was mir nicht schmeckt. Ihr pflegtet den feinen Geschmack auf der Erde. Die haben diese Welt zur Wohnung gemacht. Hier auf Erden waren sie zu Hause. Sie lebten eigentlich nicht im Himmlischen. Das nächste. Und eure Lebensweise war verschwenderisch. Christen sollten sparen, sparsam umgehen mit dem, was sie genießen. Nicht zu schnell wegwerfen. Christen haben das immer getan, immer wieder. Sie waren dafür bekannt, dass sie sorgfältig umgingen mit der Schöpfung Gottes. Nicht alle Christen haben das getan. Aber gottesfürchtige Leute haben das immer getan und sie waren an dieser Stelle ein Beispiel für andere Menschen. Sodass, wo es Christen gegeben hat, eine ganze Gesellschaft gleichsam wie durch Salz erhalten blieb. Das ist der nächste Ausdruck. Ihr nährtet eure Herzen wie am Schlachttage. Sie haben sich selbst gedient, wie wenn sie Mastvieh wären. Jakobus sagt, das Gericht kommt. Die Metzgerei ist bald da und ihr seid auf dem Weg dorthin. Und wenn ihr euch selbst pflegt und für euch selbst lebt, dann denkt daran, ihr werdet genau dort enden, wo das Schwein oder das Mastvieh endet. Ihr habt euch selbst genährt, wie man ein Stück Vieh mästet auf den Schlachttag. Ein krasses Beispiel, aber es passt. Ihr verurteiltet, ihr tötetet den Gerechten. Die Juden haben Jesus, den Gerechten, getötet. Und das geht immer weiter. Die durch Jesus gerecht geworden sind, müssen auch manchmal getötet werden. Und zwar von den Reichen, von denen, die in dieser Welt sich eingerichtet haben. Christen müssen bereit sein, auf diese Welt zu verzichten, wenn der Herr es will. Es ist nicht ganz klar, wer dieser Gerechte ist. Einige Ausleger meinen, es ist nur Jesus. Einige meinen, es sind die Christen jener Zeit. Ein Ausleger meint, es dürften beides sein. Ich meine auch zunächst einmal Jesus, aber im Text selbst wird es sich wohl doch sich auf die Christen beziehen. Die Tatsache, dass zuerst die Vergangenheitsform gebraucht wird und dann die Gegenwartsform, braucht uns nicht zu stören. Ich lese noch einmal, ihr verurteiltet Vergangenheitsform, ihr tötetet den Gerechten. Der nächste Satz steht in der Gegenwartsform. Er widersteht euch nicht. Wieso kann er nicht widerstehen, wenn er schon tot ist? Nun, so müssen wir nicht denken. Es gibt nicht nur einen Gerechten, es gibt viele Gerechte. Bevor sie sterben, widerstehen sie nicht ihren Peinigern. Einige müssen sterben und daraufhin widerstehen die anderen, die noch leben, immer noch nicht diesen Leuten. Deshalb Vergangenheitsform und Gegenwartsform. Das heißt, gerechte Menschen, Christen, sollten vorsichtig sein, nicht rebellisch und aufrührisch zu werden, wenn sie verfolgt werden. Hier sollten wir lernen von den Hugenotten. Die haben sich traurigerweise, fälschlicherweise aufgelehnt, sich politisch betätigt. Viele waren bereit zu leiden, das sollten wir auch sein. Aber wir haben nicht ein Recht, eine Armee aufzubauen und dann politisch vorzugehen und uns zu verteidigen. Nicht so. Und jetzt kommt der Aufruf, der hier im Hintergrund die ganze Zeit gewesen ist und jetzt gehört wird. Seid also, das kleine Wort also, bezieht sich auf die ganzen Verse 1 bis 6. Im Blick auf das Gericht und seine Begründung, Brüder, seid langmütig, habt lange Energie, lebt von der Energie Jesu. Jetzt kommt der zweite Teil und der geht von den Versen 7 bis 9. Die drei Verse 7 bis 9. Hier haben wir den zweiten Beweggrund zur Geduld. Und er wird bereits in Vers 7 angegeben. Er wird noch einmal erwähnt. Wir haben ihn aber gleich hier. Seid also langmütig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Eines Tages wird der Herr gegenwärtig sein, so im Grundtext. Er wird angekommen sein. Wir wissen nicht, wann das geschieht. Er wird plötzlich da sein. Wir können uns da nicht vorbereiten. Wollen wir jetzt vorbereitet sein, immer langmütig sein, immer vorbereitet sein. Im Blick also auf die Wiederkunft der Jesu Christi wird aufgerufen zur Geduld. Und dann gebraucht Jakobus in Vers 7 weiter ein Beispiel von einem Bauer, der geduldig wartet. Die Ernte ist hier die Wiederkunft Jesu Christi und das, was dann geschieht. Und der Bauer wird verglichen mit dem Christen, beziehungsweise der Christ mit dem Bauer. Seht, also gebt Acht, schaut euch dieses Beispiel an. Der Bauer erwartet die kostbare Frucht der Erde. Er wartet mit Langmut, wieder dasselbe Wort, lange Energie. Er wartet mit Langmut auf sie, bis sie den Früh- und den Spätregen bekommen hat. Früh- und Spätregen sind eigentlich nicht zwei Regen, sondern Beginn und Ende der Regenzeit vom Herbst bis zum Frühling. Man sät im Herbst und dann lässt man es regnen, den ganzen Winter durch, und dann kann man ernten. Deshalb ist die Ernte so früh im Sommer in Israel. Sie geht auch über verschiedene Monate hinaus, weil es verschiedene Ernt- oder Sorten gibt zu ernten. Er wartet mit Langmut auf die Ernte bis oder auf die Frucht, bis sie den Früh- und den Spätregen bekommen hat. In Vers 8 und 9 wird zum zweiten Mal aufgerufen zur Geduld und zum Langmut. Seid auch ihr langmütig und festigt eure Herzen. Festigt heißt, dass man wegschaut von dem, was wir genießen könnten, und unsere Augen auf Jesus richten und dort fest werden in der Liebe zu ihm, im Wort Gottes. Weil die Ankunft des Herrn sich genähert hat, also im Blick auf das Kommen des Herrn. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Kennen Sie dieses Seufzen? Wenn ein Bruder, eine Schwester uns verletzt hat, Jakobus sagt, passt auf, auch das können wir dem Herrn hinlegen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Seht, der Richter steht vor der Türe, könnte jeden Moment reinkommen in unser Leben. Jetzt haben wir die Verse 10 und 11. Und hier haben wir einen dritten Beweggrund, ein drittes Motiv zur Langmut. Biblische Beispiele von Geduld, und zwar drei. Erstes Beispiel, die Propheten. Zu einem Beispiel des Erleidens von Bösen und der Langmut, Brüder, nehmt die Propheten, die im Namen des Herrn redeten. Zweites Beispiel, die, die wir glückselig preisen, weil sie ausharren, wer immer auch. Andere Gläubige in der Schrift und auch heute. Seht, wir sagen, Glückseligkeit ist das Los derer, die ausharren. Und dann besonders eine Person, Hiob. Von der Ausdauer Hiobs hörtet ihr, und das Ende des Herrn mit ihm, also, saht ihr. Das heißt, man hat Kenntnis genommen von der Art und Weise, wie der Herr das Schicksal von Hiob zu Ende geführt hat. Dass der Herr sehr mitleidig ist und ein Erbarmer. Einige Ausleger wollen dies auf Jesus beziehen. Ich habe das früher auch getan, aber ich bin heute der Meinung, das Ende von Vers 11 bezieht sich immer noch auf Hiob. Jetzt haben wir einen nächsten Teil, den letzten Teil dieses Kapitels, den vierten Teil, Anweisung und Unterweisung für solche, die ausharren wollen. Verschiedene Anweisungen und Unterweisungen für Ausharrende. Was gibt uns der Apostel hier für Hilfe an die Hand, ganz zum Schluss seines Briefes? Wieder muss ich etwas schneller gehen. Einiges liegt auf der Oberfläche, einiges etwas unterhalb der Oberfläche. Ich will einiges kommentieren. In den Versen 12 bis 18 haben wir im Hintergrund die Wallungen des menschlichen Gemütes. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Vielleicht muss das auch ins Französische übersetzt werden für die jungen Leute. Das menschliche Gemüt oder der Geist oder die Seele des Menschen, das Innere des Menschen, ist nicht immer in der gleichen Verfassung. Manchmal sind wir froh und manchmal sind wir traurig. Es geht also auf und ab wie Wellen. Ja? Das ist naturgemäß, nicht Sünde. Das kennt die Schrift. Das menschliche Gemüt ist Wallungen, Veränderungen ausgesetzt. Manchmal sind wir heiter, manchmal leiden wir. Manchmal sind wir begeistert in Liebe und manchmal sind wir ärgerlich. Es muss nicht immer eine Sünde sein, ärgerlich zu sein. Wir ärgern uns über Ungerechtigkeit und so weiter. Ich will nur sagen, dass es diese verschiedenen Verfassungen gibt im Inneren des Menschen. Manchmal, ja, Salomo schreibt ja davon, es ist eine Zeit zu lieben, es ist eine Zeit zu weinen und so weiter. Ja. Das spricht von diesen Wallungen des menschlichen Gemütes. Das ist, was hier in diesen Versen 12 und ferner im Hintergrund steht. Und jetzt zeigt uns Paul und Jakobus, wie wir dem Herrn treu bleiben können in diesen verschiedenen Gemütsverfassungen. Ist er nicht praktisch? Jakobus ist ganz praktisch. Er kennt uns, wie wir verschieden sind, von Tag zu Tag und einer vom anderen. Und er zeigt uns, was wir praktisch tun können, wie wir ausharren können, bis Jesus kommt. Er sagt nicht nur, lest eure Bibel. Er gibt uns ganz handfeste, praktische Anweisungen und Unterweisungen. Hören wir, was er sagt. Es gibt Situationen, wo ein anderer wissen will, ob wir unser Wort halten werden. Das heißt, uns wird nicht Vertrauen entgegengebracht. Und das ist eine Anfrage an uns. Das kann uns in Bewegung bringen, nicht wahr? wenn wir merken, jemand vertraut uns nicht ganz. Was dann tun? Immer noch beim Wort bleiben. Jakobus sagt, schwört nicht. Über diesen Vers und eine ähnliche Aussage bei Jesus in Matthäus 5 haben sich die Auslegungen. Hier geht es nicht um das Schwören schlechthin, sondern um das falsche Schwören. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht zu Ende mit dieser Frage. Ich kann nicht ganz verstehen, wie man überhaupt hier noch etwas stehen lassen könnte von einem Schwören. Mir scheint, es ist ziemlich kategorisch, man sollte nicht schwören, grundsätzlich nicht. Einfach sagen, so ist das, und dann es dabei bleiben lassen. Aber wenn ein Christ meint, vor Gericht, wenn es gefordert wird, einen Schwur zu leisten, dann ist das sein Gewissen. Er tut das für den Herrn, und Paulus sagt in Römer 14, das sollen wir dann stehen lassen. Der Herr sieht in sein Herz. Ich weiß nicht genau, wie Sie fertig werden mit diesem. Aber wenn Sie meine Meinung haben wollen, mir scheint, dass Jakobus hier ziemlich kategorisch spricht. Das heißt umfassend. Vor allem aber, Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei einem anderen Eid. Lasst euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Urteil kommt. Dann in Vers 13 hat der Jakobus ein Wort für solche, die Böses erleiden müssen. Hier geht es nicht nur um das Schlechtgehen, es geht mir schlecht, sondern hier geht es darum, dass jemand Böses hinnehmen muss. Erleidet jemand unter euch Übles, er bete. Das heißt, bringe das dem Herrn. Im zweiten Teil von Vers 13 hat der Apostel ein Wort für solche, die in gehobener Stimmung sind. Eigentlich genauer in heiterer Stimmung. Es geht nicht nur in Vers 13 um traurig sein und froh sein. Es geht um zwei Extreme. Wenn wir traurig sind und froh sind, das können wir schon managen, nicht wahr? Damit kommen wir schon fertig. Aber schwierig ist es, wenn wir Übles erleiden müssen. Dann sind wir gefragt, existenziell, ja? Wir sollen da nicht sündigen, dann sollen wir beten, uns bewahren lassen. Und wenn wir in heiterer Stimmung sind, dann ist wieder Gefahr zu sündigen, nicht wahr? Übermütig zu werden, ausgelassen zu werden, irgendetwas nachzugehen, das eigentlich zu weit gehen würde. Sehen Sie, Jakobus will uns hier helfen, dort, wo unsere Wallungen ins Extreme gehen und wir selbst vielleicht nicht mehr Herr unserer Gefühle sein würden. Da sollen wir für den Herrn, vor dem Herrn leben. Können wir es nicht mehr ertragen, sollen wir beten. Und sind wir so heiter, dass wir einfach froh sind und wissen nicht mehr, was wir mit unserer Energie tun sollen. Jakobus sagt, singen. Und zwar nicht irgendein Lied, sondern jetzt ganz bewusst ein Lied singen, das den Herrn preist. Vorsicht, ja, bei unseren Gefühlen. Und dann haben wir die berühmten Verse 14 bis 16a über den Krankheitsfall, über den ich schon einmal gesprochen habe, als gewisse Fragen gestellt wurden, und es wurde die Frage über Jakobus 5 gestellt, und die habe ich dort versucht zu beantworten. Ich kann das jetzt mehr oder weniger übergehen, vielleicht noch lesen. Ist jemand unter euch krank? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie sollen, nachdem sie ihn im Namen des Herrn mit Öl gesalbt haben, also zuerst salben mit Öl, und zwar im Namen des Herrn. Das Öl mit Ölsalben ist wahrscheinlich ein Zeichen. Es wird ein Zeichen gesetzt, genau wie beim Abendmahl, wir haben ein Zeichen. Dies ist ein Zeichen, dass der Herr helfen kann. Gesalbt wurden ja im Alten Testament Diener des Herrn, die der Herr zu diesem Dienst befähigen wollten. Das Öl sprach davon. Geölt wurde im Alltag das Haar, um es schön zu gestalten. Wenn ein Kranker mit Öl gesalbt wird, dann will das sagen, der Herr kann dieses Leben wieder schön machen. Wie er das tun wird, steht nicht geschrieben. Hier werden verschiedene Wörter gebraucht, drei Wörter für helfen. Ein Wort ist retten, ein Wort helfen oder aufrichten und dritte Wort, ich glaube ein Wort retten, ein Wort aufrichten und ein Wort nur helfen oder heilen, ich weiß jetzt nicht genau. Das Gebet des Glaubens, das heißt nach dem Salben mit Öl soll gebetet werden und nicht das Öl hilft, sondern das Gebet. Das soll man im Glauben tun, im Vertrauen auf den Herrn. Nicht weiß man, dass er gesund werden wird, das steht nicht geschrieben, aber man weiß, dass es besser gehen wird. Und das Gebet des Glaubens wird dem Schwerkranken helfen. Im Falle, dass es sich um einen Schwerkranken handelt, in dem Falle kann der Herr wirklich aufhelfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er einer ist, der Sünden begangen hat, wird ihm vergeben sein. Die Formulierung scheint darauf hinzuweisen, dass es jemand ist, der sündigte und es einige Zeit hat liegen lassen. Er ist einer, der eine Sünde beging und sie nicht bekannt hat. Und der Herr hat ihn strafen müssen. Das heißt, es zog sich hinaus. Gott greift nicht gleich ein, wenn wir sündigen. Aber wenn wir es anstehen lassen und in Sünde leben und unsere Sünde unbekannt sein lassen, dann kann der Herr, nicht jedes Mal, dann kann der Herr Krankheit schicken oder etwas anderes, um uns zu züchtigen. Das heißt, um unsere Aufmerksamkeit wieder auf ihn zu richten. Nicht jedes Mal umgekehrt, wenn wir krank sind, hatten wir gesündigt. Ja? Vorsichtig. Ein Pferd hat vier Beine, aber nicht alles, was vier Beine hat, ist Pferd. Wer sündigt, kann krank werden, aber nicht alle Leute, die krank sind, haben gesündigt. Vorsicht mit der umgekehrten Argumentation. Also ich glaube, wir verstehen. Er könnte gesündigt, das heißt, es könnte sein, dass er gesündigt hat. Und wenn er einer ist, der das nicht bekannt hatte, dann soll er das bekennen und es wird ihm vergeben werden. In Vers 15 steht nichts vom Bekennen. Das wird aber vorausgesetzt. Das merken wir, wenn wir Vers 16 lesen. Bekennt einer dem anderen die Übertretungen und betet füreinander, sodass ihr geheilt werdet. Wir dürfen füreinander beten, wenn wir krank sind, dass wir geheilt werden. Und wenn der Herr nicht heilt, dann nehmen wir es auch an. Sein Wille geschehe. Die Verheißung der Heilung haben wir nicht. Im zweiten Teil von Vers 16 und in den Versen 17 und 18 geht es um das Gebet. Das lässt sich hier gut anschließen, weil er eben vom Gebet gesprochen hat. Sehr stark ist das Flehen eines Gerechten. Flehen hier übersetzt ein griechisches Wort, das Bitten im Zeichen der Abhängigkeit geschieht. Wir flehen Gott an, weil wir wissen, wir sind ganz abhängig von ihm. So ein Gebet, das ich ganz abhängig vom Herrn weiß, das Gebet eines Gerechten, und da dürfen wir auf den Herrn schauen, wissen, dass seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit ist, dann dürfen wir beten und flehen. Das ist sehr stark. Wann oder warum? Da es wirksam gemacht wird. Gott macht so ein Gebet wirksam. Nicht mein Glaube, nicht mein Flehen, nicht meine Gerechtigkeit. Ich muss alles abgeben, alle Schwierigkeiten, alle Sorgen und dann flehen zu ihm und dann macht er dieses Gebet wirksam. Und dann kommt das Beispiel von Elia. Elia war ein Mann mit Empfindungen, merken Sie das Wort hier, Empfindungen, Gefühlswallungen, Schwierigkeiten im Gefühlsleben, gleich wie wir sie haben. Und er betete und betete, so im Grundtext, damit es nicht regne. Und es regnete nicht auf der Erde während 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er. Und der Herr, und der Himmel, das heißt Gott im Himmel, gab Regen. Und die Erde ließ ihre Frucht hervorbringen. Und so kann es in unserem Leben sein, sagt Jakobus. Und jetzt das Letzte. ein Wort über den, der untreu wurde, der nicht ausharrte, der ungeduldig wurde, dessen Energie nachließ, der nicht lange Mut hatte. Er hat auch ein Wort für solche. Brüder, wenn jemand unter euch, ein Bruder, von der Wahrheit irrt und jemand bringt ihn zur Umkehr, so nehme dieser zur Kenntnis, dass der, der einen Bruder von seinem Irrweg, der einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr bringt, eine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden bedecken wird. Das heißt, dazu beitragen wird, dass eine Menge von Sünden vergeben wird. Eine herrliche Verheißung, nicht nur für den Irrenden, sondern auch für den Seelengewinner. Das wollen wir auch sein. Wir wollen selbst treu bleiben und wir wollen dafür sorgen, dass andere treu sind oder das Abgeirrte wieder zurückfinden. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir für diese praktischen Hilfen. Und es ist so viel. Und es braucht so viel Zeit, darüber zu sprechen. Aber du hast gesagt, wir sollen darüber nachsinnen. Und hilf uns, Herr, weiter darüber nachzudenken. Und lass diese Worte Eingang finden in jeden Teil unseres inneren Menschen und lass sie zur Auswirkung gelangen in jedem Teil unseres tagtäglichen Lebens. Danke, Herr, dass du deine Wiederkunft verheißen hast. Du bist vor der Tür. Hilf uns, Herr, jetzt in deiner Nähe zu leben. Amen. Ich wünsche Ihnen allen gute Ferien, wann immer sie vorkommen in den nächsten 2 Monaten oder was immer sie dann machen werden. Und wenn wir gehobener Stimmung sind in den Sommermonaten, wo das etwas einfacher ist, dann wollen wir auch da auf den Herrn blicken. Und wenn es dann lange regnerische Tage gibt, dann wollen wir auch auf den Herrn blicken. Meine Frau lässt grüßen und wir wollen aneinander denken, bis der Herr uns ein Wiedersehen schenkt. Nach seinem Willen. Vielen Dank.